Willkommen, liebe Zuschauer, zum RTL-NTV-Trendbarometer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In der vergangenen Woche, da hatten wir darüber gesprochen, dass 3/4 der Deutschen nicht an den Neustart der schwarz-roten Koalition nach der Sommerpause glaubt. Ja, und jetzt haben wir September. Damit hat der Herbst begonnen, der Herbst der Reformen. Und wie das bei den Deutschen ankommt und ob sich womöglich das Misstrauen in Zuversicht wandelt, wie ist also die politische Stimmung? Jasmin hat die Zahlen.
Jetzt ist auch der Bundestag aus der Sommerpause zurück und auf die Abgeordneten wartet ein Herbst der Reformen. Aber bisher zeigen die Ankündigungen der Koalition keine Wirkung in der politischen Stimmung. Die AfD liegt weiter auf Platz 1 vor der Union, die Union unverändert bei 25%. Und auch der Koalitionspartner tritt auf der Stelle, die SPD, bei 14% und damit weiter nur knapp vor der Linkspartei und den Grünen. Aber woher kommt eigentlich die Schwäche der SPD? Forsa wollte von Ihnen wissen, kümmert sich denn die SPD ausreichend um die Interessen der arbeitenden Mitte, um die Menschen mit ganz normalen Jobs? Und da sagt die Mehrheit nein. Fast 60% nämlich sind der Meinung, die SPD kümmert sich vor allem um die Interessen von Minderheiten, also zum Beispiel von Bürgergeldempfängern. Ja, und auch für den Bundeskanzler persönlich sieht es weiter nicht gut aus. Die große Mehrheit ist unzufrieden. 67% sagen, dass er derzeit keinen guten Job macht. Und damit fällt Merz wieder auf seinen Tiefstwert.
Vielen Dank, Jasmin. Ja, und wir besprechen diese Ergebnisse jetzt mit Gregor Peter Schmitz. Er ist der Chefredakteur des Stern. Lieber Gregor, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen viel über die Probleme der Union gesprochen und auch darüber, was die AfD stark gemacht hat. Jetzt haben wir mal den Fokus auf die SPD. Europawahl, krachend gescheitert, dann die Niederlage in der Bundestagswahl. Jetzt am kommenden Wochenende stehen die NRW-Kommunalwahlen auf dem Programm. Das könnte bitter werden. Ist das Hauptproblem der SPD, dass sie eben nicht mehr für die arbeitende Mehrheit steht?
Das ist ehrlich gesagt seit geraumer Zeit schon das Problem der SPD. So erklärt sich ja auch die Abwanderung von vielen Wählerinnen und Wählern, die traditionell eher der SPD näher standen und die dann sich für die AfD oder teilweise auch für die Linke entschieden haben. Und das ist ein Aderlass, von dem sich die Partei immer noch erholt. Und das ist auch die Diskussion, die innerhalb dieser Partei gerade tobt, wenn es um mögliche Reformen geht. Da wird ja oft an Gerhard Schröder erinnert und dessen Agenda 2010. Und in den ehrlichen Momenten sagen dann viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch, wir müssten wieder diesen Mut aufbringen, den damals Schröder, auch wenn der heute eine negativ besetzte Erinnerung hat, aufgebracht hat. Gleichzeitig trauen sie sich aber nicht, weil sie Angst haben, dass bei weiteren Schritten, bei weiteren Reformschritten sie dastehen als diejenigen, die wieder kapitulieren vor der Union und dadurch noch schwächer werden. Insofern ist das Dilemma dieser Koalition im Moment auch vor allem ein Dilemma einer sehr, sehr verunsicherten SPD.
Und wenn wir auf den Kanzler schauen, Merz glänzt ja ähnlich wie der französische Präsident Macron eher auf der internationalen Bühne. Aber zu Hause, also innenpolitisch, da kommt er ins Straucheln, kommt nicht in die Puschen. Schafft er das? Habt ihr ja auch schön auf dem Stern getitelt.
Friedrich Merz hat vor kurzem gesagt, dass er diese Unterscheidung zwischen Außenkanzler und Innenkanzler gar nicht verstehen würde. Das sei ja gar nicht mehr zu trennen in der heutigen vernetzten Welt. Da hat er, glaube ich, theoretisch mit Recht. Praktisch machen die Wählerinnen und Wähler in dieser besonderen Phase in Deutschland aber schon eine starke Unterscheidung. Sie erkennen, dass Merz auf dem außenpolitischen Parkett routinierter, souveräner auftritt, als es beispielsweise Olaf Scholz getan hat und dass da durchaus Führungsstärke wieder eingekehrt ist, die vielleicht in den vergangenen Jahren gefehlt hat. Das heißt aber nicht, dass sie ihm durchgehen lassen, dass er das, was eigentlich im Zentrum seines Wahlkampfes stand, nämlich die deutsche Wirtschaft wieder anzukurbeln, den Standort Deutschland wieder stärker zu machen, dass das im Fokus sein sollte. Merz argumentiert, dass sich das natürlich nicht ohne globale Vernetzung und globale Fortschritte erreichen lässt. Damit hat er auch recht, nur es kommt bei den Menschen zu wenig an. Und relativ schnell, wenn jetzt nicht dieser Herbst der Reformen wirklich entschieden angegangen wird, wird dieser Vorwurf kommen. Ja, das ist jemand, der Bella Figura macht, eben auf dem außenpolitischen Parkett, ähnlich wie Angela Merkel in ihrer späteren Amtszeit, zugleich aber zu Hause vor Reformen zurückschreckt. Und das will Merz eigentlich verhindern.
Ja, und lass uns das noch ein bisschen genauer anschauen, Gregor, denn Wirtschaft ist ja nun mal innenpolitisch das wichtigste Thema und genau das Thema, was auch für die Deutschen erste Priorität hat. Also da hat Jasmin spannende Zahlen.
In den Forsa-Zahlen sehen wir seit Monaten, die Menschen bewerten die wirtschaftliche Lage schlecht und sorgen sich um ihren Arbeitsplatz. Ja, und Merz, der hat die Wirtschaft ja zur Chefsache erklärt, will zwei große Industriegipfel, aber punkten kann er bisher nicht. Die große Mehrheit, nämlich von 74%, ist der Meinung, dass Merz sich bisher nicht ausreichend um die wirtschaftlichen Probleme im Land kümmert. Und das sind nochmal 15 Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Juni. Also je länger Merz im Amt ist, desto schlechter werden seine Werte. Ja, und ausgerechnet sein Rivale aus Bayern kommt jetzt mit einem konkreten Vorschlag um die Ecke. Und das ausgerechnet in der so wichtigen Autoindustrie. Söder will das Verbrenner aus nochmal überdenken und Ausnahmen für Hybridfahrzeuge. Und damit trifft Söder einen Nerv. Die große Mehrheit, nämlich von 75%, findet den Vorschlag gut.
Ja, Gregor, wir haben es gehört. Merz soll sich also mehr kümmern, die wirtschaftlichen Probleme lösen. Das verlangen die Wähler. Und eben jetzt kommt ausgerechnet der bayerische Ministerpräsident, sein Ex-Kanzlerkonkurrent Markus Söder, mit diesem konkreten Vorschlag. Trifft er damit den Nerv der Zeit und damit auch den Frust der Autoindustrie mit seinem Vorschlag?
Ja, das ist der sozusagen doppelte Schmerz des Friedrich Merz. Er hat eigentlich darauf gesetzt, dass schon mit seinem Amtsantritt, mit der neuen Regierung nach der Lethargie der Ampeljahre ein psychologischer Aufschwung einsetzen würde. Wirtschaft ist ja immer viel Psychologie und er dachte, dass das bereits da ausreichen würde, um Investitionen zu entfesseln, um wieder ein anderes Wir-Gefühl im Land zu erzeugen. Das muss man sagen, ist bislang nicht eingetreten, wofür es verschiedene Gründe gibt. Sicherlich die Zurückhaltung in der Umsetzung von Reformen bei der Koalition, dann auch die Enttäuschung über manche Kehrtwenden, die Merz vollzogen hat und natürlich auch die globalen Schwierigkeiten, die sich in den letzten Wochen und Monaten nochmal verschärft haben. Das ist sein großer Schmerz und der zweite große Schmerz ist natürlich ist und bleibt für fast jeden CDU-Vorsitzenden der bayerische Ministerpräsident, in diesem Fall Markus Söder, der natürlich mit seinem Gespür für Volksstimmung auch hier wieder einen Punkt macht. Man muss sagen, dass dieser Vorschlag zum Verbrennerverbot oder die Aufhebung oder Aufweichung des Verbrennerverbotes bereits seit längerem kursiert, dass man aber auch in der Industrie teilweise gar nicht nur Begeisterung darüber hört, weil sie sagen, was wir vor allem brauchen, ist Planungssicherheit und eine entschiedene entschiedenes Umsteuern auf das E-Auto. Denn dass das die Zukunft der Autoindustrie ist, das bestreitet, glaube ich, auch in der deutschen Autobranche niemand wirklich. Wir sehen ja gerade auf der IAA, wie die deutschen Automacher jetzt versuchen aufzuholen in diesem Bereich. Das müsste eigentlich ihr Schwerpunkt sein. Und ob es dann wirklich viel bringt, nun Klimaziele zu opfern und noch ein bisschen Verlängerung ihnen zu gewähren, ob das wirklich eine Zukunftsentscheidung für die Industrie ist, das kann man doch durchaus diskutieren.
Ja, und jetzt haben wir wirklich viel über den Bundeskanzler gesprochen. Schauen wir doch jetzt mal auf die SPD-Chefin, die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Baas. Sie hat ja wirklich die traut sich was. Denn sie hat ja nicht nur sich mit Merz angelegt, sie ging auch mit ihm gleichzeitig dann wieder was trinken. Und da war dann ganz schnell Rambo, Zambo vergessen und auch das Wort Bullshit. Also ist das die Art, wie man die Probleme Deutschlands löst? Was halten die Deutschen, was hält die Bevölkerung von ihr? Da hat Jasmin spannende Zahlen.
Klar ist auf jeden Fall, Arbeitsministerin Bärbel Baas wird eine wichtige Rolle spielen bei den Reformen. Die Koalition will ja den Sozialstaat reformieren. Aber bisher kann Bärbel Baas nicht punkten. 40% nämlich sind unzufrieden mit ihrer Arbeit als Arbeitsministerin. Immerhin 38% haben sich noch keine Meinung über sie gebildet. Ja, und dass Baas selbst meinungsstark ist, das hat sie bewiesen. Sie nimmt kein Blatt Blatt vor den Mund. Sie hat die Äußerung von Kanzler Merz, dass der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar sei, ja als Bullshit zurückgewiesen. Und das kommt bei den Menschen an. 46% nämlich sind der Meinung, sie redet verständlich. Ansonsten fällt ihr Zeugnis eher durchwachsen aus. Wenn wir die Menschen danach fragen, welche Eigenschaften verbinden sie denn mit Baas, dann sagen nur 30%, dass sie kompetent ist, vertrauenswürdig und auch sympathisch. Rund ein Viertel der Befragten sagt, dass sie weiß, was die Menschen bewegt und hält sie für führungsstark.
Ja, danke schön, Jasmin, für die Zahlen. Gregor, ähnlich wie bei Merz, also schlechte Kompetenzwerte bei Bärbel Baas, damit lässt sich ja die Bevölkerung nicht überzeugen. Worauf führst du das bei ihr zurück? Sie galt ja eigentlich als Hoffnungsträgerin, kam in der eigenen und kommt in der eigenen Partei gut an, nur eben nicht beim Wähler. Wurde sie da womöglich ein Stück weit überschätzt?
Ja, man kann das ein bisschen als Duell erstmal auffassen. Also man sagt, Friedrich Merz, der Ex-BlackRock-Manager, der Privatflieger, der Mensch, der eher für eine klare industriefreundliche Politik steht. Und auf der anderen Seite Bärbel Baas, die Tochter eines Busfahrers aus Duisburg, die für das sehr Bodenständige auch in der SPD steht. Ich glaube aber, dass es eigentlich kein Duell ist, sondern beide, und das zeigt dann ja auch ihre rasche Versöhnung, ähnliche Sorgen umtreiben, nämlich eigentlich die Angst vor der eigenen Basis. Bei Friedrich Merz ist es die Angst vor denen in der Union, die sich viel entschiedenere Schritte von ihm wünschen oder ein viel entschiedeneres Reformpaket. Und bei Bärbel Baas ist es auch die Angst vor denen in der Partei, die nur schon wieder rufen, nicht schon wieder. Denn die ganze Debatte um das Bürgergeld und den Sozialstaat erinnert natürlich viele Sozialdemokraten an die Debatten rund um die Agenda 2010 und Hartz IV. Da brauchte die SPD Jahre davon, sich zu erholen. Und das merkt man einfach, dass beide letztlich Getriebene ihrer eigenen Parteibasis sind. Und deswegen fällt es ihnen im Moment noch schwer, da wirklich einen Kompromiss zu finden. Den müssen sie aber finden, denn sonst wird keine Reform wirklich vorangehen. Dann werden sie am Ende nur allgemeine Unzufriedenheit in beiden Parteien haben und vor allem auch im Land. Denn dann wird diese Koalition ähnlich gesehen werden wie die Ampel, als eine, die nicht wirklich etwas voranbringt.
Gregor, kurze Schlussfrage. Wird es in diesem Herbst noch eine Einigung geben in der Koalition, was eben die Reformen betrifft? Was denkst du, ja oder nein?
Ich glaube, es muss eine Einigung geben. Es ist mittlerweile auf beiden Seiten angekommen, diese Einsicht. Die Frage ist, wie mutig die Reformen wirklich sind. Denn dass man über den Sozialstaat nicht nur abstrakt diskutieren muss, sondern dass man konkret schauen müsste, wie können wir zum Beispiel bei der Rente, bei der bei den Gesundheitsbeiträgen und ähnlichen wirkliche Verbesserungen erzielen. Das bescheinigen eigentlich alle Experten der Bundesregierung. Und deswegen muss da etwas geschehen. Und wenn Sie es nur wieder hinausschieben auf die lange Bank und auf immer tagende Kommission, werden Sie ein Problem bekommen.
Wir sind gespannt. Dankeschön, Gregor Peter Schmitz, der Chefredakteur des Stern, für unseren Austausch. Und auch Dankeschön an Jasmin Gebele für die Zahlen. Vielen Dank für dieses RTL-NTV-Trendbarometer, liebe Zuschauer, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns dann, Sie nächste Woche hier wieder zu begrüßen. Bis dahin.